Guten Tag, ich möchte alle herzlich begrüßen. Und zwar haben wir heute dieses Thema, der dritte Tempel in Jerusalem vor uns. Mit dem Untertitel Fantasie oder zukünftige Wirklichkeit. Hier zunächst ein Blick nach Jerusalem. Sie sehen hier auf dem Bild den Tempelplatz heute. Das ist der jüdische Tempelplatz, aber wie Sie sehen auf dem Bild, charakterisiert durch den Felsendom im Zentrum des Tempelplatzes. Das ist ein islamischer Schrein, der wurde im 7. Jahrhundert nach Christus hier hingebaut. Und zwar kurz nach dem Tod von Mohammed. Auf Arabisch spricht man aus Mohammed. 632, da sind die ersten Muslime aus der saudischen Halbinsel nach Norden geströmt, um die übrige Welt nach der saudischen Halbinsel, die übrige Welt zu erobern. Und bereits 638, also sechs Jahre nach dem Tod des Religionsstifters, sind die Muslime nach Jerusalem eingezogen und haben diese einst jüdische Hauptstadt Israels besetzt. Und ausgerechnet da auf dem Felsen, das ist der natürliche Gipfel des Tempelberges, da haben sie diesen islamischen Schrein gebaut, den Felsendom. Ein paar Jahre später, anfangs 8. Jahrhundert, wurde hier diese El-Aqsa-Moschee gebaut. Die ist nach Mekka ausgerichtet. Also wenn die Muslime hier in der Moschee beten, nach Mekka, dann drehen sie den Rücken zum Allerheiligsten, zum Ort, wo das Allerheiligste der Juden war. Und seit ein paar Jahren wurden große Bauarbeiten gemacht im Tempelberg hier, und da wurde eine dritte muslimische Anbetungsstätte gebaut, eine Moschee in den Tempelberg hinein für mehrere tausend Leute. Das ist der Tempelplatz heute, und jetzt, der Computer macht es möglich, ein Blick in die Zukunft. Hier sehen Sie den dritten Tempel in Jerusalem. Nun, das war so ein kleiner Vorspann. Jetzt wollen wir in einem ersten Teil etwas die Geschichte des Tempels unter die Lupe nehmen. Und ich muss sagen, die Geschichte des Tempels, des jüdischen Tempels, ist gleichzeitig auch die Geschichte Israels. Man könnte sagen, die Geschichte Israels ist gleichzeitig die Geschichte des Tempels. Denn man kann die ganze jüdische oder israelitische Geschichte einteilen in Tempelperioden. Die erste Periode ist die Periode der Stiftshütte, des transportablen Heiligtums in Israel. Nach dem Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus, nach strenger Chronologie, da wurde die Stiftshütte gebaut, noch in der Sinai-Wüste, 1605, und sie war in Gebrauch bis in die Zeit von König Salomo. Also die ganze Zeit der Wüstenwanderung, dann die Eroberung des Landes unter Josua, die darauffolgende Zeit der Richter von 450 Jahren und bis dann das Königtum begann unter König Saul, danach kam König David und schließlich Salomo. Salomo war dazu bestimmt, in Jerusalem, in der Hauptstadt Israels, den ersten Tempel aus Stein. Also nicht mehr ein mobiler Tempel, der abgebrochen wieder aufgebaut werden konnte wie die Stiftshütte, sondern ein fixer Tempel an dem Ort, von dem das Alte Testament sagt, diesen Ort hat der Gott der Bibel auserwählt, um seinen Namen wohnen zu lassen. Israel hatte immer nur einen Tempel. Es sollte immer nur einen Tempel geben als Zeugnis dafür, dass es auch nur einen Gott gibt, einen wahren Gott gibt. Aber der Salomo-Tempel ging unter im Jahr 586 vor Christus. Die Babylonier haben alles zusammengeschlagen und das war die Zeit, in der ein großer Teil des jüdischen Volkes eben nicht mehr nur den einen Gott der Bibel, sondern viele Götter der Nachbarvölker verehrte. Und darum hat Gott durch die Propheten mitgeteilt, ein Volk, das nicht mehr den einen wahren Gott allein verehrt, braucht auch nicht mehr dieses Symbol für den einen Gott. Und darum ging der salomonische Tempel in einem furchtbaren Krieg unter. Das war die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Die Juden, das jüdische Volk, wurde nach Babylon in die Gefangenschaft deportiert. Und da haben wir diese nächste Epoche, man könnte sagen die dritte Epoche, ohne Tempel. Man liest in Psalm 137 die der Juden dort in der Gefangenschaft. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten. Babylonien ist das Land zwischen Euphrat und Tigris. Da gefangen wurden Gefühle geweckt der Sehnsucht, wieder zurückzukehren zum Tempel nach Jerusalem. Und tatsächlich, im Jahr 539, das war im Herbst 539, da eroberten die Perser und Meder Babylonien. Und der damalige persische König Kyros war sehr günstig gesinnt gegenüber dem jüdischen Volk. Das ist interessant für die iranische, persische Geschichte. Das war nicht immer so ein Hass wie heute, sondern Kyros, dieser große persische König, gab den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder nach Hause in euer Land und baut dort den Tempel für den Gott der Bibel wieder auf. Und das führt uns zur nächsten Epoche, die Epoche des zweiten Tempels. Es ist üblich in der Geschichte und in der Archäologie, dass man eben spricht von der Epoche des ersten Tempels und dann von der Epoche des zweiten Tempels. So ist das weltweit üblich. Und warum sagt man zweiter Tempel? Ja, eben weil der erste Tempel zerstört worden war. Man zählt also immer ab der Zerstörung des vorhergehenden wieder einen neuen Tempel. Und der zweite Tempel, der war in Gebrauch von 538 vor Christus bis ins Jahr 70 nach Christus. Denn damals, 70 nach Christus, legten die Römer Jerusalem und den Tempel in Staub und Asche. Und hier noch eine Erklärung. In der Zeit von König Herodes wurde der zweite Tempel ganz massiv erweitert und umgebaut. Und diesen Tempel aus der Zeit von Herodes nennt man nicht den dritten Tempel. Das ist immer noch der zweite Tempel, denn es gab ja keine Zerstörung. Und übrigens bei diesem jahrelang dauernden Umbau, da hörte der Tempeldienst nicht einen Tag auf. Der wurde nie unterbrochen. Der Opferdienst wurde durchgezogen. Und darum spricht man also vom zweiten Tempel bis zum Jahr 70 nach Christus, in dem er dann wirklich unterging und zerstörte. Das ist der Tempel zur Zeit von Jesus Christus. Und es ist auch so, das Alte Testament hatte vorausgesagt, wenn einmal der Messias kommt, dann wird er zu seinem Tempel kommen. Aber die Propheten haben auch vorausgesagt, wenn der Messias kommt, dann wird er getötet werden und darauf wird ein Volk kommen, das die Stadt und den Tempel verwüsten würde. So können Sie das nachlesen in Ihrer Bibel in Daniel 9. Das heißt also, der Messias, der verheißene Erlöser, sollte kommen am Ende der zweiten Tempelperiode. Und genau so ist das gewesen, nicht wahr? In den Jahren 29 bis 32 nach Christus ist Jesus Christus aufgetreten als Prediger in Israel, aber die Masse seines Volkes hat ihn damals abgelehnt. Und das ist auch die Erklärung, warum es danach zum Untergang des Tempels kam. Sie sehen, der erste Tempel ging unter wegen Götzendienst, weil das Volk Israel andere Götter verehrt hat, anstatt allein den wahren Gott der Bibel. Und der zweite Tempel ging unter, weil das jüdische Volk den Messias verworfen hatte, aktiv. Das war eigentlich noch stärker als Götzendienst. Götzendienst war eben die Ausrichtung auf andere Götter, aber man sprach immer noch vom wahren Gott. Und Sie sehen auch in den Eigennamen der Leute, auch damals, da finden Sie immer noch üblicherweise die Endung Ja. Das ist die Abkürzung von Jahwe, Jeremia, Jesaja und so weiter. Und diese Namen, diese Art von Namen war üblich, auch zur Zeit des Unterganges des ersten Tempels. Aber eben, man wandte sich anderen Göttern zu. Und das führte zu einigen Jahrzehnten Unterbruch ohne Tempel. Aber beim zweiten Tempel war alles noch viel schlimmer. Das war die aktive Verwerfung des Messias, der ja in Jesaja 9 genannt wird, El Gibor, der starke Gott. Also nicht nur ein Abwenden von Gott, sondern ein Verwerfen Gottes hat damals stattgefunden. Und das führte zur nächsten Periode. Das ist die Periode der weltweiten Zerstreuung des jüdischen Volkes. Ab 70 nach Christus wurde das jüdische Volk aus einem Land herausgerissen in einem Prozess und weltweit über alle Kontinente hinweg zerstreut. Und es gab nie mehr die Möglichkeit, den Tempel wieder neu aufzubauen. Das jüdische Gesetz, die Tora, sagt in 5. Mose 12, 13 bis 14, dass man den Tempel nur an diesem auserwählten Ort bauen darf. Aber ab dem Jahr 70 nach Christus verlor das jüdische Volk die Souveränität über den Tempelberg. Die Römer haben die Souveränität übernommen. Und es war in der ganzen weiteren Geschichte nicht mehr möglich, den Tempel aufzubauen, weil dieser Platz nicht mehr in jüdischer Hand war. Und wie gesagt, als später die Muslime kamen im 7. Jahrhundert, sie haben ihre Souveränität über den Tempelplatz mit dem Felsendom ganz speziell dokumentiert. Genau auf dem Felsen, auf dem früher das Allerheiligste von Salomo gebaut worden war. Man sieht dort übrigens noch die Vertiefung für die Bundeslade, die er gemacht hatte, die ist immer noch sichtbar. Ich habe sie selber gesehen. Ich war seit dem Jahr 2000, dürfen nicht Muslime gar nicht mehr in den Felsendom hinein. Aber ich war früher dort und habe das gesehen. Ist alles da. Aber dieser Ort wurde besetzt und das jüdische Volk hat darum von 70 nach Christus bis heute keinen Tempel mehr. Da haben wir also die Epoche ohne Tempel, aber schon ein bisschen länger als damals in der babylonischen Gefangenschaft. Und ich habe erklärt, die Erklärung ist, dass es da um etwas viel noch schwerwiegenderes ging als beim ersten Tempel, nämlich um die Verwerfung des Messias. Aber trotzdem, die Bibel spricht ausdrücklich darüber. Ein dritter Tempel wird gebaut werden. Der wird noch kommen. Also diese Periode, in der wir heute noch sind, ohne jüdischen Tempel, wird ein Ende haben. Das führt uns zu einem zweiten Abschnitt in unserem Vortrag. Der dritte Tempel in der Prophetie. Und da möchte ich versuchen, ein kurzes prophetisches Panorama zu erstellen. Hier ein paar Bibelstellen, die ausdrücklich über diesen kommenden Tempel sprechen. Sie sehen, das ist nicht einfach nur so in einem Vers ausgedrückt und ein bisschen zweideutig, sondern Hesekiel 40 bis 48, da wird der dritte Tempel der Zukunft sogar als Bauplan detailliert aufgeführt, beschrieben. Und dieser Bauplan wurde nie umgesetzt. Und das besonders Interessante ist, der Prophet Hesekiel war ja ein Prophet in Babylonien, in der babylonischen Gefangenschaft. Und er hatte damals dieses Buch schreiben müssen. Und nun, als die Juden durch die Erlaubnis von König Kyros von Persien wieder nach Hause gehen durften, um den zweiten Tempel zu bauen, da haben sie nicht nach den Plänen von Hesekiel gebaut. Das ist doch erstaunlich. Man hatte den Bauplan für den Tempel der Zukunft, aber man hat nicht nach diesem Plan gebaut. Warum nicht? Weil man damals wusste, dass das noch nicht die Endzeit war. Und der Plan in Hesekiel bezieht sich auf den Endzeittempel Israels. In den Kapiteln davor, 33 bis 39, wird beschrieben, wie Gott in der Endzeit das jüdische Volk wiederherstellt und sammelt aus allen Nationen der Welt. Nun, damals kam man aus Babylon zurück, nicht aus allen Nationen der Welt. Und es war klar, wir leben nicht in der Endzeit, wir können darum auch nicht nach Hesekiel bauen. Das ist für eine andere Epoche. Aber heute, wir sind alle Augenzeugen, dass es den Staat Israel gibt. Als Realität seit 70 Jahren. Dieses Jahr wurde das 70-Jahr-Jubiläum gefeiert. Und die Realität des Staates Israel bedeutet, dass in unserer Zeitepoche 3 Millionen Juden aus allen Kontinenten der Welt, aus etwa 130 Ländern, heimgekehrt sind in das Land der Vorfahren. Und darum ist in Israel das allgemein bekannt, das ist das, was in Hesekiel 36, Vers 24 ausgedrückt wird, wo Gott sagt, ich zitiere wörtlich, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln, aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und da weiß man, ja, das ist geschehen mit uns. Wir sind aus allen 5 Kontinenten nach Israel zurückgekehrt. Und darum ist klar, eigentlich wäre jetzt die Epoche, um einen dritten Tempel zu bauen. Aber das Problem ist, der Felsendom ist immer noch da, die El-Aqsa-Moschee auch und die dritte unterirdische Moschee ist auch da. Und dann geht es nicht so ganz gut, ja, einfach den Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist trotzdem dieses Bewusstsein da, jetzt sind wir in der Epoche, in der der dritte Tempel gebaut werden sollte. Aber eben auch Daniel 9, 27, Psalm 36, Vers 9, Psalm 46, Vers 5, Joel, die Kapitel 1 und 2, sprechen über den dritten Tempel. Und verschiedene Details des Tempels werden erwähnt, Jesaja 56, 5, 2 Thessalonicher 2, Vers 4, Jesaja 66, 6, Joel 4, Vers 18, Offenbarung 11, 1 bis 2, Haggai 2, Vers 9, Zacharja 6, Vers 13. Und wir könnten noch weiterfahren und noch weiterfahren. Aber biblisch ist die Sache klar. Ein dritter Tempel muss kommen, wird kommen, weil Gott ihn vorausgesagt hat. Hier, ein prophetisches Schema. Ich beginne mit einem Familiengeheimnis. Das, was wir Christen erwarten, prophetisch als nächstes, das ist die Wiederkunft von Jesus Christus, nicht als König der Welt, sondern zur Entrückung, wo er die wahren Christen wegnehmen wird von dieser Erde, um sie zu bewahren vor der größten Katastrophe, dem letzten Weltkrieg, der noch kommen wird. Also das Schicksal dieser Welt ist beschlossen. Und Sie können es zum Beispiel nachlesen in Offenbarung 6 bis 19. Wird alles detailliert, sogar mit Zeitplan beschrieben. Aber die Entrückung, und ich habe gesagt, ein Familiengeheimnis. In 1. Korinther 15, 51 sagt Paulus, wenn er über dieses Ereignis spricht, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und dann erklärt er die Entrückung. Und auch in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 erklärt er das. Aber eben er sagt, das ist ein Geheimnis. Das ist eigentlich das, worin die wahren Gläubigen eingeweiht sind. Und übrigens, Händel hat das ja wunderbar vertont in seinem Messias. Der Tenor singt zuerst ein Rezitativ und genau diese Stelle aus 1. Korinther 15, 51. Und dann gibt es ein Duett, Männerstimme, Frauenstimme, wunderbar, die dann die weiteren Verse singen. Also auch in der europäischen Kunstgeschichte ist dieses Ereignis der Entrückung sehr gut verankert. Nun, was kein Familiengeheimnis ist, Jesus Christus kommt wieder. Das bezeugt auch das Alte und das Neue Testament. Und zwar kommt er wieder als König und Richter der Welt. Aber zwischen diesen Ereignissen, Entrückung, die im Prinzip jederzeit geschehen könnte, es muss nichts noch vorher erfüllt werden, und Wiederkunft Christi als König der Welt, da spielt eine Epoche von 7 Jahren eine ganz fundamentale Rolle. Es handelt sich um die 70. Jahrwoche Daniels, die noch zukünftig ist. Und nach der Entrückung wird der Westen mit Israel einen Bund schließen, einen militärischen Schutzbund für 7 Jahre. Und dieser Bundesschluss, den gibt es heute noch nicht, der wird erst noch kommen, wird der Beginn sein dieser 7 Jahre. Aber zuerst muss noch die Entrückung stattfinden. Also das werden Sie jetzt nicht in der Zeitung gerade so sofort lesen, ja? Und diese 7 Jahre sind zweigeteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Und die zweiten 3,5 Jahre, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, wird genannt in der Bibel die große Drangsal. Und das wird der letzte und schrecklichste Weltkrieg sein, der genau 3,5 Jahre dauern wird. Aber eben, diese Zweiteilung ist ganz wichtig. 3,5 Jahre und 3,5 Jahre. Warum? Weil in den ersten 3,5 Jahren, da wird der Antichrist, ein falscher Messias in Israel auftreten. Und er wird weltweite Ausstrahlungskraft haben, dieser falsche Messias. Und die Bibel nennt also diese Zeit nach der Entrückung mit dem Auftreten des Antichristen und dann, ich habe hier X hingeschrieben, weil in der Bibel steht nicht, wie lange es dauert von der Entrückung bis zum Bundesschluss. Also, weil diese Zeit nicht genau angegeben ist, habe ich da X geschrieben. Aber die Bibel macht klar, dass die Dinge werden sich überstürzen. Die Ereignisse werden sich überstürzen. Darum, X muss man sich nicht eine lange Epoche vorstellen. Aber um ganz genau zu sein, schreibe ich X plus 3,5 Jahre. Und diese Zeit, denn unmittelbar nach der Entrückung wird der Antichrist auftreten, wird genannt in der Bibel die Stunde der Versuchung. Die schrecklichste Verführungszeit der Weltgeschichte. Und dann, wann kommt diese Wende? Nach 3,5 Jahren wird der Antichrist, sagt die Bibel, sich in den dritten Tempel setzen und behaupten, er sei Gott. Und zudem wird er ein Götzenbild, das sprechen kann, auf dem Tempelplatz aufstellen. Darauf weist Jesus Christus in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, 15, hin. Und eben 2. Thessalonicher 2, Vers 4 sagt, der Antichrist als falscher Messias wird sich in den Tempel setzen. Und das wird der Auslöser sein, dass Gott es zulässt, dass der letzte Weltkrieg losgeht. Übrigens, wenn ich von einer 70. Jahrwoche Daniels spreche, dann ist eigentlich schon darin enthalten, dass es noch 69 dazu gibt. Ja, es ist so, in Daniel 9 haben wir einen prophetischen Plan von 69 Jahrwochen und von einer 70. Jahrwoche. Und zwar ist es so eingeteilt, 69 Jahrwochen sind eine ganz spezielle Epoche, bevor der Messias bis hin zum ersten Kommen des Messias, so muss ich das ausdrücken. Und die 70. Jahrwoche ist eine Zeitepoche unmittelbar vor dem zweiten Kommen des Messias. Es ist nämlich so, in Daniel 9 wird gesagt, von dem Moment an, wo ein König die ausdrückliche Erlaubnis geben wird, um Jerusalem wieder aufzubauen, bis dass der Messias kommt als Fürst, da sollten 69 Jahrwochen vergehen. Und tatsächlich im Jahr 445 vor Christus hat ein Nachfolger von Kores, der persische König Artaxerxes, den Juden ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, Nehemia 2. Und das war eben im Jahr 445 vor Christus. Und Jesus Christus ist ja am Palmsonntag, 32 nach Christus, nach Jerusalem eingezogen. Dazwischen liegen nun 69 Jahrwochen. Und zwar 69 mal 7 Jahre, das gibt ja 483 Jahre. Und mit schnell Kopfrechnen merkt man sofort, das würde ja gar nicht passen. Aber, Sie müssen wissen, die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage. Und darum müssen Sie rechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage. Und das gibt, Sie staunen, wie schnell ich Kopfrechnen kann, 173.880 Tage. Ich habe das natürlich auswendig gelernt. Ja, und diese Zeitspanne passt genau hinein zwischen 445 vor Christus bis 32 nach Christus. Und dann kam der Messias zum ersten Mal. Aber 5 Tage danach wurde er eben gekreuzigt. Das steht dann in Daniel 9 auch. Der Messias wird ausgerottet werden. Und dann wird ein Volk kommen, das die Stadt und das Heiligtum zerstören wird. Und das hat dann stattgefunden im Jahr 70 nach Christus. Und dann heißt es, es wird eine Kette geben von Krieg und Verwüstung über Jerusalem bis in die Endzeit. Und die Endzeit, das ist die Zeit, wenn der Messias ein zweites Mal kommen soll. Und dann geht es um diese letzten 7 Jahre. Man staunt über dieses große Loch dazwischen, ja? Nun, ich habe schon erklärt, das ist genau im Prinzip die Epoche ohne Tempel. Diese lange Epoche ohne Tempel seit der Verwerfung des Messias. Aber genau in diese Epoche hinein fällt die Zeit, in der die Botschaft von Jesus Christus allen Nationen der Welt verkündigt wurde. Heute können wir sagen, es gibt keine Nation der Welt, die noch nicht mit der Botschaft der Bibel erreicht worden wäre. Und genau das sagt Jesus Christus in Matthäus 24 in seiner Endzeitrede. Das Evangelium wird gepredigt werden allen Nationen und dann wird das Ende kommen. Aber das war im 17. Jahrhundert noch nicht so, ja? Und 1805 war das auch nicht so. Und 1810 war das auch nicht so. Aber heute ist es so. Genau in dieser Zwischenzeit wird die Botschaft von Jesus Christus weltweit ausgebreitet. Nicht wahr? In diese Zeit fällt die Zeit der Gemeinde. Gemeinde oder Kirche. Aber Sie müssen einfach das Richtige verstehen mit diesem Ausdruck. Die Bibel meint mit der Kirche nicht ein Gebäude mit einem Turm, sondern alle Menschen zusammen, ob Juden oder Nichtjuden, die an Jesus Christus glauben als ihren Erlöser. Die wurden seit Pfingsten, wo der Heilige Geist kam, zusammengefügt zu einem himmlischen Volk. Und die Geschichte der Kirche wird enden bei der Entrückung. Wenn der Heilige Geist Pfingsten umkehrt. An Pfingsten kam er, bei der Entrückung wird er gehen. Und das wird die Eröffnung sein für die 70. Jahrwoche, die dann beginnen kann. Nun, dazwischen haben wir diese 2000 Jahre Sehnsucht im Judentum, den dritten Tempel zu bauen. Und Sie müssen sich vorstellen, wie wichtig das ist im Judentum, dieser dritte Tempel. In diesen vergangenen 2000 Jahren wurde im Prinzip jeden Tag gebetet um die Wiedererrichtung des Tempels. Sie können das nachschauen in den Gebetsbüchern. Dieses Gebet, das heißt, dass Gott, dass es doch der gute Wille Gottes sein möge, Sheyibane, Betamigdash, dass der Tempel wiedergebaut werde. Beyamenu, in unseren Tagen, Bimhirut, in Eile. Aber schauen Sie mal nach, das wurde durch die Jahrhunderte, durch das ganze Mittelalter hindurch gebetet. Kein dritter Tempel. Und dann wurde das in der Neuzeit gebetet und kein dritter Tempel. Und bis zum heutigen Tag kein dritter Tempel. Aber das wird gebetet jeden Tag. In unseren Tagen, in Eile. Und so sehnt sich das jüdische Volk seit 2000 Jahren, dass auf dem Tempelberg Zion der Tempel wiedergebaut wird. Nun, eine ganz grundlegende Wende kam mit dem Sechstagekrieg, 5. bis 10. Juni. Letztes Jahr war ja in Israel die Gedenkfeier 50 Jahre, Sechstagekrieg. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das war eine ganz, ganz schwere Zeit in Israel. In der Zeit vor Juni 1967 wurde in der arabischen Welt, oder Sie können sagen islamisch-arabischen Welt, verkündet, jetzt steht die totale Vernichtung Israels bevor. Die Sowjetunion hatte die arabischen Nationen rund um Israel mit modernen Waffen ausgerüstet, sodass man die Überzeugung bekam, jetzt schaffen wir es. Israel wird ausgelöscht werden. Und noch im Mai 1967 verkündigte Präsident Nasser, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Israel war so unter Druck. Und das führte dazu, dass die Regierung beschlossen hat, wir müssen den Erstschlag machen. Denn dieser Krieg müsste sehr, sehr kurz dauern, denn wir haben ja gar nicht genügend Treibstoff für die Panzer und für die Flugzeuge und so weiter. Wir haben hier eine sehr klare Limite im Gegensatz zu den Arabern. Die haben genügend Öl. Und so kam es in den Juni-Tagen, also ganz genau am 5. Juni, in den Morgenstunden zum Sechstagekrieg. Im Tiefflug wurden Flugzeuge geschickt nach Ägypten unter dem Radar durch. Und die parkierten, also auf den Militärflughäfen, parkierten Flugzeuge wurden eines nach dem anderen abgeschossen. Innerhalb von Stunden war die gesamte Luftwaffe von Ägypten am Boden vernichtet. Und das Gleiche, man schickte gleichzeitig Flugzeuge nach Syrien. Und in der gleichen Art, innerhalb von Stunden, war die Luftwaffe von Syrien ausgeschaltet. Die gab es nicht mehr. Und gleichzeitig wurden noch Flugzeuge geschickt in den Irak. Und dort wurde die Luftwaffe zum Teil ausgeschaltet. Dann hat Ägypten sich gemeldet bei König Hussein von Jordanien. Und sie haben ihm mitgeteilt, wir haben unglaubliche Erfolge gegen Israel. Jetzt solltest du von Jordanien her eine dritte Front eröffnen. Aber Israel hatte König Hussein ganz ernstlich gewarnt, schon vorher. Wenn er in diesen Krieg eingreifen würde, müsste er schwere Konsequenzen erleiden. Nicht wahr? Der Tempelberg und Ostjerusalem war ja damals durch eine Mauer, die die Jordanier gebaut hatten, abgetrennt. Kein Jude durfte an der Klagemauer, einem Überrest des zweiten Tempels, beten. Das war nicht erlaubt. Man konnte da nicht drüber. Und nun, König Hussein begann von Ostjerusalem her mit schweren Waffen über die Mauer Israel anzugreifen. Und dann bekam ein Fallschirmspringer-Trupp auf dem Skopusberg. Der Skopusberg war damals eine Exklave, also inmitten von Feindesland. Der Skopusberg ist gerade neben dem Ölberg. Und dieser Fallschirmspringer-Trupp bekam den Befehl, Altstadt von Jerusalem, sprich Ostjerusalem, und den Tempelberg erobern. Und am dritten Tag des Sechstagekrieges war der Tempelberg in jüdischer Hand. Können Sie sich das vorstellen? Seit dem Jahr 70 war der Tempelberg das wichtigste, der wichtigste Ort für das jüdische Volk, nicht mehr in jüdischer Hand. Und dann kommt dieser Mittwoch, der Tempelberg in unserer Hand. Ja, das war wörtlich die Botschaft, die dann verbreitet wurde in Israel und auch weltweit. Har Habayit Beyadenu, der Tempelberg in unserer Hand. Sie können sich diesen Enthusiasmus gar nicht vorstellen. Darauf kamen Tausende hinüber nach Ostjerusalem an die Klagemauer. Und dieser alte Mann da, das war damals ein junger Mann. Ja, Israel Ariel war einer der Soldaten, die damals den Tempelberg erobern mussten. Übrigens, die Fallschirmspringer, die sind nicht aus dem Flugzeug gesprungen, sondern die sind vom Skopusberg als Bodentruppe rüber durch Stephanstor und dann eingedrungen in die Altstadt. Er war einer dieser. Und das ist eindrücklich, wenn er erzählt, wie das war. Wir waren an diesem Ort. Zurück, da wo unsere Väter Gott angebetet haben, im Tempel. Und er beschreibt das also als alter Mann so bewegend, langsam, mit Bedächtigkeit. Das hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Er wurde danach Rabbiner und gründete noch später das Tempelinstitut in Ostjerusalem, das begann, Tempelgeräte für den dritten Tempel bereitzustellen. Hier sehen Sie den siebenarmigen Leuchter aus Gold. Da hat er eine Million Dollar gespendet. Und so wurde der so als erstes Tempelgerät oder eines der ersten Tempelgeräte für den dritten Tempel produziert. Das ist also kein Modell, sondern der ist gebrauchsfertig. Und dann hat man auch andere Tempelgeräte wie den goldenen Altar, den Räucheraltar aus Gold, also den goldenen Räucheraltar, dann den goldenen Schaubrottisch und so weiter und so fort, alles vorbereitet für den künftigen Tempel. Und in diesen Jahrzehnten wurde sehr, sehr viel gearbeitet und das war wichtig, weil viele Dinge waren gar nicht mehr klar. Wie müsste man das konkret machen, wenn wir einen dritten Tempel hätten? Ja, man kommt nach 2000 Jahren ein bisschen aus der Übung. Und darum, manche hätten sich ja gehofft, gerade 1967 hätte man doch den dritten Tempel bauen können. Aber da hätte man gar nicht richtig gewusst, wie. Das musste alles wieder neu studiert werden. Was sagt eigentlich die Bibel ganz genau über diese Tempelgeräte? Wie muss man die ganz genau herstellen? Wie sieht der Opferdienst ganz konkret aus? Das ist ein bisschen kompliziert. Lesen Sie nur mal in Ihrer Bibel 3. Mose 1 bis 7. Da wird nur mal grundsätzlich erklärt, wie die verschiedenen Opfer dargebracht werden. Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Sünd- und Schuldopfer. Das ist echt kompliziert, da muss man rauskommen. Und das hat man jetzt eben in diesen Jahren studiert. Aber man kann sagen, jetzt wäre man bereit für den Wiederaufbau. Und die Bibel sagt, dieser Tempel wird kommen. Offenbarung 1, Vers 11, Vers 1. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Johannes auf Patmos, damals im Jahr 95, als er die Offenbarung bekam, als letztes Buch der Bibel, hatte eine prophetische Vision von diesem dritten Tempel. Er sah diesen Tempel, er wird kommen. Aber uns ist klar, in der Zwischenzeit gibt es eine Zeitbombe. Aber die wurde nach der Offenbarung gelegt. Ja, im 7. Jahrhundert. Mit diesem Felsendom und dieser El-Aqsa-Moschee wurden Fakten geschaffen, islamische Fakten, die bedeuten, der Islam ist nicht bereit für einen jüdischen Tempel. Gut, es hat schon Leute gegeben, die haben einen Vorschlag gemacht, man könnte die El-Aqsa-Moschee Stein für Stein abbrechen und dann transportieren und in Mekka wieder neu aufstellen. Aber da ist man auch nicht bereit. Man möchte Mekka, Medina und dann auf Platz 3 Jerusalem. Nun, das ist echt eine Schwierigkeit. Die Welt des Islam und der dritte Tempel, das passt irgendwie nicht zusammen. König David schreibt in Psalm 2, Vers 1, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Er beschreibt, wie in der Endzeit ein Toben stattfinden wird gegen Gottes Pläne. Aber Gott hat, bevor der Islam entstand, in der Bibel aufschreiben lassen, dass der dritte Tempel gebaut werden sollte. Und schon im Buch Hesekiel, vor fast 2600 Jahren, wurde der genaue Bauplan von Gott offenbart. Die Bibel sagt, in dieser Zeit nach der Entrückung wird es in Israel eine ganz gewaltige Erweckung geben. Und zwar, dass ganz viele Israelis zum Glauben kommen werden, dass Jesus, auf Hebräisch sagt man Yeshua, der Messias ist. Natürlich, auch heute gibt es Tausende von Israelis, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Und die haben auch verschiedene Gemeinden in Israel, ich habe auch in den vergangenen Jahren verschiedene dieser Gemeinden besucht und auch dort gepredigt. Aber diese, man nennt sie messianisch gläubige Juden, die sind eine kleine Minorität in Israel. Aber die Bibel spricht von einer Erweckung, bei der schließlich ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben an den Messias kommen wird. Das ist jetzt noch nicht so. Und gut, auch weltweit gibt es viele Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Wir schätzen, aber eine vorsichtige Schätzung, nicht so wie die, die gerne übertreiben, etwa 150.000 Juden gibt es weltweit. In Kanada, in USA, in Australien, Neuseeland und natürlich überall auf der Welt verbreitet. Aber jetzt habe ich Länder genannt, wo speziell Kanada und USA sehr, sehr viele messianische Juden zu Hause sind. Ja, das ist auch schon etwas, aber diese Erweckung, die die Bibel voraussagt, die wird noch gewaltiger sein. Ein Drittel der Bevölkerung, nach den heutigen Zahlen wären das 2 Millionen. Denn jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, in Israel gibt es die größte Konzentration weltweit von Juden. New York ist schon längst passé. 6 Millionen, über 6 Millionen. Jesaja 10, Vers 21. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und Jesaja 37, Vers 32. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein entronnenes vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Ein paar Bemerkungen. Dieser Drittel, der umkehren wird in der Zukunft, wird in der Bibel an vielen Stellen behandelt. Das sind 2 Beispiele. Und er wird immer wieder genannt, der Überrest. Um zu betonen, dass nicht das ganze Volk zum Glauben kommen wird, sondern ein Überrest. Aber ein großer Überrest. Nicht wahr? Der größte Teil in Deutschland sind keine echten Christen. Die würden nicht zur Bibel stehen und sagen, das ist Gottes Wort. Der größte Teil nicht, aber es gibt einen Überrest in Deutschland. Und in der Schweiz ist es genau gleich. Das ist auch ein kleiner Überrest. Wir vermuten so 2% der Schweizer. Ja? Und ich möchte jetzt keine Prozentzahlen in Deutschland sagen, aber da ist es nicht viel anders. Gut, es gibt Orte, da ist es schon ganz anders. Gerade vor kurzem war ich mit meiner Frau in Steinbach. Also es ist nicht in Deutschland, das ist in Kanada. Ja, und das ist so eine Ortschaft in der Nähe von Winnipeg. 12.000 Einwohner, aber vielleicht 50% sind echte Christen. Das ist schon ein bisschen speziell, aber eben, das ist natürlich nicht ganz repräsentativ für diese Welt. Nun, die Sache ist, nur ein Überrest wird umkehren, aber dieser Überrest ist sehr groß, ein Drittel. Wir haben keine biblische Verheißung, dass ein Drittel von Kanada zum Glauben kommen wird. Und keine Verheißung, dass ein Drittel von Deutschland oder von der Schweiz zum Glauben kommen wird. Aber für Israel haben wir das. Und das ist schon eindrücklich. Und hier, wie gesagt, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs, zu dem starken Gott. Gestern habe ich ein Prophetie-Seminar gegeben, 8 Stunden war ein Marathon. Und da haben wir also ganz andere Dinge besprochen, als was wir jetzt hier behandeln, oder viel anderes. Aber da kamen wir auch auf diese Stelle. Und dann habe ich gefragt, die Studenten, weiß jemand, was da im Hebräischen steht, starker Gott? Und tatsächlich, eine meldet sich und sagt, El Gibor. Ja, El Gibor, starker Gott. Und dieser Ausdruck kommt nur noch einmal in der Bibel vor, ein Kapitel früher. Und jetzt hören Sie, das ist Weihnachtsbotschaft. Und das ist ein Vers, Jesaja 9, Vers 6, den schon die alten Rabbiner im Judentum so ausgelegt haben, hier ist die Rede von dem Messias. Und dort steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. 4 Doppelnamen. Das hat übrigens Händel im Messias so schön vertont. Und hören Sie sich die Ausgabe an mit Pauken. So viele machen das ohne Pauken, aber diese Stelle, die muss man mit Pauken spielen. Dann der Chor singt diese Namen und die werden unterstrichen mit Pauken. Nicht wahr? Händel war kein Rockmusiker, da klopft es nicht die ganze Zeit. Ja, das ist ja so, wie wenn einer Gewürz so übers Essen tun würde, dass es nur noch Pfeffer zu sehen wäre. Nein, aber gezielt eingesetzt. Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und eben, starker Gott, dort steht El Gibor. Das ist der Name des Messias. Und dieser Überrest wird umkehren zu El Gibor. Zu dem, der damals verworfen worden war von der Masse als Messias. Aber der Überrest wird erkennen. Jesus von Nazareth, Yeshua HaNotzri, das war der Messias. Das ist der Messias. Er ist El Gibor, Gott und Mensch in einer Person. Ja, einmal auf dem Zürcher Bahnhof hat mir ein Jude gesagt, ihr Christen seid Götzendiener. Ich habe gesagt, wieso? Ihr betet einen Menschen an. Oh, einen Menschen anbeten, das ist wirklich Götzendienst. Was in Nordkorea gemacht wird, mit dem Führer dort, das ist Götzendienst. Da habe ich ihm gesagt, aber dieser Mensch ist gleichzeitig Gott. Und das steht in ihrer Bibel. Er wollte wissen, wo. Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren. Dann ist es ein Mensch. Man nennt seinen Namen El Gibor, starker Gott, dann ist er Gott. Ich habe noch ein paar Stellen gegeben und dann sagt er, Sie können gut reden. Dabei, Bibel zitieren, das ist die Sache. Man muss nicht gut reden können. Aber das steht so in der Bibel. Und jetzt zu dem nächsten Vers. Diese Erweckung geht aus von Jerusalem. Also das, damit ist nicht eine Erweckung gemeint in San Antonio, Texas. Dort gibt es auch viele messianische Juden. Und in New York und wo auch immer. Oder in Melbourne oder Sydney in Australien. Aber hier steht, von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Also diese künftige Erweckung wird von der Hauptstadt ausgehen. Hauptstadt. Welche Stadt ist die Hauptstadt Israels? Tel Aviv oder Jerusalem? Ja, die ganze Welt streitet sich darüber. Und Mr. Trump ist der Ansicht Jerusalem, aber andere würden sagen, nein, auf keinen Fall. Frau Merkel wäre gar nicht einverstanden mit dieser Ansicht, ja? Aber nun, die Bibel sagt, diese Erweckung wird ausgehen von Jerusalem. Aber jetzt wird es noch stärker. Die Frage ist, Ost- oder West-Jerusalem? Ja, das ist ja die Frage, an der sich die Welt erst recht scheidet. Gehört Ost-Jerusalem zu Israel oder nicht? Ist das besetztes Gebiet oder ist das Bruch des Völkerrechts? Nun, hier steht, und ein entronnenes vom Berg Zion. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, der Berg Zion in der Bibel, das ist immer der Tempelberg. Ja? Heute nennt man den Nachbarhügel, auch in Ost-Jerusalem, Berg Zion, aber das ist eine nachbiblische Bezeichnung, die man belegen kann seit 100 nach Christus. Aber Berg Zion in der Bibel ist immer der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Und hier wird gesagt, diese Erweckung, dieser Überrest, diese Entronnenen, die gehen aus vom Berg Zion, da wo die Klagemauer ist. Also Sie sehen, hätte es den Sechstagekrieg nie gegeben, das wäre Judenrein. Denn in den Jahren vor 1967 war Ost-Jerusalem da, die Altstadt war Judenrein. Da gab es keine Juden. Da kann auch keine Erweckung stattfinden. Aber es musste so kommen, dass Ost-Jerusalem wieder jüdisch wird und von dort aus wird das geschehen. Sie fragen sich vielleicht, ja, aber wie ist das möglich? Gerade orthodoxe Juden sind besonders, im Allgemeinen besonders ablehnend gegen den Namen Jesus, Yeshua. Aber es wird sein wie mit dem Apostel Paulus. Das war ein Jude, der auch sehr, sehr ablehnend gegenüber Jesus als Messias war. Und dann kam der Moment, die dramatische Bekehrung von Damaskus. Und seine Bekehrung ist eigentlich ein Vorgeschmack von dieser künftigen Bekehrung in Israel. Darum nennt sich der Apostel Paulus übrigens eine Frühgeburt in 1. Korinther 15. Ja. Er war gewissermaßen eine Frühgeburt von diesem Wunder. Und der Bibeltext hier sagt, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Das wird ein Wunder sein, dass Gott die Herzen so öffnet. Aber das ist ja im Prinzip jedes Mal ein Wunder. Wenn ein Mensch plötzlich sein verschlossenes, hartes Herz für Jesus Christus öffnet. In Apostelgeschichte 16 liest man, Paulus hat in Philippi gepredigt und dann war da eine Nichtjüdin, die sich aber sehr fürs Judentum interessiert hatte, Lydia, die Purpurkrämerin, und dann steht, der Herr tat ihr Herz auf. Das ist dann jedes Mal ein Wunder. Nun, Gott wirkt an jedem Herzen, von jedem Menschen, weil er ja alle Menschen retten möchte, aber letztlich haben wir die Verantwortung, ob wir diesem Öffnen nachgeben oder die Türe um jeden Preis zuhalten. Nun, die Bibel sagt, in dieser Zeit wird der Antichrist kommen. Antichrist, griechisch Antichristos, bedeutet der, welcher gegen den Christus ist. Christus ist griechisch für Messias. Aber Sie müssen wissen, Anti heißt eben nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Darum können Sie mit Fug und Recht Antichrist übersetzen mit der, welcher sich an die Stelle des Christus setzt. Dieser kommende größte Verführer, den ich erwähnt habe, der wird sich ausgeben, als wäre er der verheißene Erlöser. Der in der Bibel angekündigte Messias, der noch heute in Israel erwartet wird. Man wartet, dass der Messias zum ersten Mal kommt. Nur, ein ganz schlauer Rabbi in Australien hat einmal gesagt, wenn der Messias kommt, werde ich ihn fragen, Herr Messias, waren Sie schon einmal da? Nun, Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 18, Kindlein, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Die Bibel lehrt klar, der Antichrist kommt. Jesus Christus hat den Führern des jüdischen Volkes gesagt in Johannes 5, 4, 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Ein Grundsatz, der abgeleitet werden kann, wer Jesus Christus verwirft, wird automatisch offen für Verführung. Nun, die Bibel sagt, dass der Antichrist ein Götzenbild herstellen wird, das sprechen kann. Offenbarung 13, 14 bis 15. Und Jesus Christus in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg, in der er auch gesagt hat, zuerst werden alle Nationen der Welt mit dem Evangelium erreicht werden. Und dann kommt erst das Ende. Er sagt in Matthäus 24, 15 über dieses Ende, damit ist gemeint die 3,5 Jahre, letzter Weltkrieg, die große Drangsal. Er sagt den jüdischen Gläubigen, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es. Das wird das Zeichen sein für die große Drangsal. Und zwar wird der Antichrist ein Feind des dritten Tempels sein. Es wird in Israel zu einer Spaltung kommen zwischen dem Überrest und dem Antichristen. Und der Antichrist wird den Tempel unrein machen, indem er dieses Götzenbild im Vorhof aufstellt. Ich habe extra einen Pfeil dahin getan, wo früher der Altar stand, im innersten Vorhof. Und nun, der gläubige Überrest wird dann das Matthäus-Evangelium lesen. Und es gibt ja gute Übersetzungen heute auf Hebräisch des Neuen Testaments. Ich habe in den vergangenen Jahren immer sehr gerne benutzt in Israel die Übersetzung von Franz Delitzsch. Das war einer der größten Hebräischkenner im 19. Jahrhundert, als Hebräisch noch eine tote Sprache war. Ein Deutscher, ein wirklicher Deutscher, der aber das jüdische Volk sehr am Herzen hatte. Und der hat das Neue Testament übersetzt auf Hebräisch, aber so schön. Der hat wirklich Althebräisch benutzt. Und wenn ein orthodoxer Jude das Neue Testament bekommt in der Sprache von, in der Übersetzung von Franz Delitzsch, dann meint er, er liest weiter im Alten Testament. Genau die gleiche Sprache. Nicht wahr? Sie müssen wissen, viele denken, das Neue Testament, das ist etwas Heidnisches. Und wenn man dann das Neue Testament mal auftut, merkt man, das ist ja durch und durch jüdisch. Das beginnt ja mit dem Geschlechtsregister, mit Abraham, Isaac, Jakob und die ganzen Könige von Israel. Und dann wird ständig aus dem Alten Testament zitiert, das ist ja durch und durch jüdisch. Ja, natürlich. Das Neue Testament wurde ja zur Hauptsache von Juden geschrieben. Ja, und die werden dieses Neue Testament lesen und wissen, was sie jetzt tun müssen, wenn dieses Götzenbild im dritten Tempel aufgestellt ist. Der Überrest wird bis zu dem Zeitpunkt 144.000 umfassen. Der ganze Drittel kommt erst nachher zum Glauben. Aber die werden dann wissen, Matthäus 16, 24, Vers 16, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Die Berge sind hauptsächlich in dem sogenannten besetzten Westjordanland. In Israel sagt man zu diesem Gebiet Jescha. Das ist die Abkürzung für Jehuda und Shomron, Juda und Samaria. Denn in der Bibel ist das nicht das Westjordanland, sondern das ist das israelische Gebiet Juda und Samaria. Aber dort sind hauptsächlich die Berge in Israel. Die fliehen auf die Berge und dann werden sie aber über den Jordan gehen und nach Jesaja 16, Vers 3 bis 4 werden sie dort in Jordanien, in Moab, in der Wüste sich verstecken können. Und Jordanier, Araber, werden die decken, dass sie 3,5 Jahre bewahrt werden dort und werden für Ernährung sorgen. Sehr interessantes Thema zum Thema Juden-Araber. Ja, wie das schön zusammengeht. Ja, und dann, sagt die Bibel, kommt der katastrophale Angriff von Norden. Das hat ja einen Grund, warum die aus dem Land fliehen müssen. Der König des Nordens, so wird er in Daniel 11 genannt, in Jesaja, der Assyrer oder Assyrien, wird Israel von Norden her auf dem Landweg und auf dem Seeweg überrennen. In Joel 1 und 2, lesen Sie in Ihrer Bibel nach, steht, eine so große Armee wird gegen Israel kommen, wie noch nie eine Armee gegen Israel gekommen ist in der Vergangenheit davor. Vor dieser Armee ist das Land wie der Garten Eden. Der Kakael hat 240 Millionen Bäume gepflanzt in den vergangenen Jahrzehnten. Israel exportiert heute Schnittblumen. Wie der Garten Eden. Und wenn die Armee durch ist, ist alles verbrannt. Und sie lässt keine Entronnenen übrig. Viele Stellen sprechen darüber, auch Jesaja 8, 10, 28 bis 33. Auch verschiedene Verse im Psalm 83, Micha 4, 5, Sacharja 12 bis 14. Und wir wissen ganz genau, was das ist, der König des Nordens. Und zwar aus dem Grund, in der erfüllten Prophetie in der Bibel wird der Ausdruck auch benutzt. Und da war das immer ein Ausdruck für Großsyrien, für dieses Gebiet. Das umfasst Libanon, Syrien, heute, mit Türkei, aber dann auch Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan und auch Iran und Irak. Das ist heute alles islamisch. Ja, da haben Sie die Erklärung. Die Bibel wurde geschrieben, bevor der Islam kam. Aber der Islam heute gibt die Erklärung, wie es zu dieser riesigen Koalition kommen wird, die Israel von Norden her überrennen wird. Und Sie wissen, die Hezbollah im Libanon, die wird von Iran heute so massiv ausgerüstet mit Raketen, die auf Israel gerichtet sind. Und darum sagt Netanyahu ständig, Iran ist die Gefahr Nummer 1 für uns. Aber nicht alleine, sondern in Verbindung mit seinen Helfern. Iran unterstützt auch Hamas, Hezbollah und so weiter. Was sie verbindet, ist das Ziel, Israel muss vernichtet werden. Und nun, wenn der Antichrist dieses Götzenbild im dritten Tempel aufstellt und die Bibel sagt, die Masse, der größere Teil Israels, wird den Antichristen akzeptieren. Nur der Überrest wird ihn ablehnen. Die Masse wird ihn akzeptieren und darum wird Gott seine schützende Hand von Israel wegnehmen. Und Israel wird überrannt werden. Und es wird ein Weltkrieg sein von 1260 Tagen, sagt die Bibel. Das sind 3,5 Jahre, 360 Tagen. Der Jesus sagt in Matthäus 24, 22, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Jerusalem, das bedeutet Gründung des Friedens, wird im Zentrum der Weltkatastrophe stehen. Der Jesus sagt in Sacharja 12, Vers 2, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale ist eine Schale mit Alkohol und wer zu viel bekommt, der kann nicht mehr klar denken. Und das sehen wir heute schon. Die islamische Welt rund um Israel ist in Bezug auf Jerusalem trunken. Es gibt nur noch diesen Gedanken in der weiten Öffentlichkeit, Jerusalem muss den Juden entrissen werden. Der Tempelberg muss ihnen weggenommen werden. Und es wird zur Katastrophe kommen, Sacharja 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden, aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Zwei Drittel kommen um. Es ist unglaublich. Und Sie müssen wissen, es gibt Leute, die würden jetzt sehr, sehr empfindlich reagieren. Und zwar Christen, die sagen würden, das ist falsch. Diese Stelle hat sich schon längst erfüllt mit dem Holocaust der Nazis, wie sie das nennen. Mit der Shoah, mit der Katastrophe der Nazis. Aber hier steht, es wird so geschehen im ganzen Land, im Land Israel. Die Shoah war aber im Ausland. Und das muss geschehen im Land Israel. Und es wird klar in Sacharja 13 in die Endzeit versetzt. Also in die Zeit, wenn das jüdische Volk heimkehrt ins Land der Vorfahren. Aber ein Drittel wird zum Glauben kommen. Aber so wie Gold im Feuer geprüft. Und auf dem Höhepunkt der Katastrophe wird Jesus Christus wiederkommen. In Daniel 12 können Sie nachlesen, der Prophet stellt die Frage, wie lang werden diese Dinge dauern? Und dann bekommt er die Antwort, bis die Kraft des heiligen Volkes zerschmettert sein wird. Israel wird auf nichts mehr vertrauen können. Auch nicht auf die Stärke der eigenen Armee. Nichts. Am Boden zerbrochen. Und dann wird Jesus Christus kommen. Und zwar auf dem Ölberg. So steht das in dem jüdischen Alten Testament und christlichen Alten Testament. Das ist dasselbe. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Jesus Christus wird in Ost-Jerusalem gegenüber vom Tempelberg erscheinen. Und dann wird dieser Überrest auf ihn blicken. Und so steht das, Sacharja 12, Vers 10, auch in jeder jüdischen Bibel. Und die alten Rabbiner haben erklärt im Talmud, hier ist die Rede vom Messias. Ja, jetzt wissen Sie es gleich. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das wird der Moment sein. Der Gekreuzigte vor ihnen. Und die Wundmale, die nach der Auferstehung noch sichtbar waren, Johannes 20, die werden sie sehen. Und auch die Wunde in der Seite, die auch nach der Auferstehung noch sichtbar waren. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie sehen, man muss gar nicht warten, um den Messias dann zu fragen, waren sie schon einmal da? Das steht ja schon in jeder jüdischen Bibel. Das erste Mal durchbohrt und das zweite Mal werden sie auf ihn blicken. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Es wird eine landesweite Wehklage geben, darüber, damals haben wir ihn nicht erkannt, abgelehnt, aber er war es. Und der Schmerz wird hier verglichen mit dem ganz speziellen Schmerz, den man empfindet, wenn man das erste Kind verliert. Das ist ein ganz spezieller Schmerz. Aber jeder, der das erlebt hat, kann sofort wissen, wie das ist, dieser Schmerz. So wird das sein. Und nun, Jesus Christus wird dann den dritten Tempel reinigen, sodass sofort wieder geopfert werden kann. Und dann wird er ihn ausbauen nach den Plänen von Hesekiel. In Sacharja 6, Vers 12 wird nämlich gesagt von dem Messias, und haben auch die alten Rabbiner gesagt, dieser Vers spricht von dem Messias. Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Der Messias wird den Tempel bauen. Und zwar im Sinn von ausbauen. Das Problem heute im Judentum ist, Es ist bekannt, wir sind in der Endzeit. Wir sind zurückgekehrt aus allen Völkern. Jetzt müsste man nach Hesekiel bauen. Aber ganz viele Details im Plan von Hesekiel So, jetzt schaffen wir noch den Schluss. Und zwar möchte ich Ihnen doch eine Übersicht zunächst geben über die inneren Vorhöfe, die zwei inneren Vorhöfe, die Sie da sehen. Und zwar sind die nach den Plänen von Hesekiel aufgebaut auf einem Quadrat von 500 mal 500 Ellen. Also ganz genau mit der Königselle berechnet, 262,5 Meter mal 262,5 Meter. Das war übrigens genau die Größe des Tempelplatzes von Salomo. König Salomo hat auf diesem 500 Ellen Quadrat gebaut. Und so werden die zwei inneren Vorhöfe des dritten Tempels auch ein solches Quadrat umfassen. Im Zentrum des inneren Vorhofes sehen Sie da den Altar für die Opfer. Und diese Opfer werden dann verstanden werden als Erinnerung an das wahre Opfer des Messias, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, wie die Propheten es vorausgesagt haben. Aber die Propheten haben gesagt in Jesaja 53, lesen Sie dieses Kapitel, dort steht, dass der Messias als Opfer für unsere Sünden sterben würde. Den Zorn Gottes über unsere Schuld, das ist so, die Bibel sagt, und das dürfen wir nicht einfach verschweigen, Gott ist zornig über uns. Und das Wunderbare ist eben, dass der Messias gekommen ist, um uns zuzudecken vor dem Zorn Gottes, und darum musste er sterben und darum musste er in den Stunden der Finsternis als Mensch von Gott verlassen werden. Und darum hat er geschrien, Eli, Eli, Lama Shabbatani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Altar wird auf dieses Opfer zurückweisen. Hier sehen Sie, es gibt drei Torgebäude, die in den innersten Vorhof führen werden. Ein ganz spezielles Design mit diesen Türmen, nicht wahr? Aber weiter haben wir da noch Gebäude im inneren Vorhof, und zwar nördlich und südlich vom Allerheiligsten. Und das sieht ziemlich modern aus, nicht wahr? Diese Terrassengebäude. Aber die sind so in der Bibel beschrieben. Vor unseren modernen Terrassenhäusern. Das werden die Wohnungen für die Priester im dritten Tempel sein. Und weiter gibt es da im Westen ein ganz geheimnisvolles Gebäude. Und von dem heißt es, dass es auf dem abgesonderten Platz dort hinter dem Allerheiligsten stehen wird. Das hat natürlich alles eine Bedeutung. Ich habe einen Kommentar geschrieben über das ganze Buch Hesekiel. Und dort beschreibe ich das dann auch genauer, auch was die Bedeutung dieser Gebäude sind. Aber das ist jetzt nicht das Thema von diesem Vortrag. Aber doch ein paar Perlen möchte ich Ihnen noch weitergeben. Schauen wir uns aber zuerst den zweiten Vorhof an. Auch da findet man dieses Design von Torgebäuden, von drei Torgebäuden, die da hineinführen. Von Süden, Norden und von Osten her. Und dann in den Ecken des 500 Ellenquadrates gibt es so offene Höfe, das sind Küchen. Da werden die Friedensopfer, von denen man einen Teil essen darf, die werden dort gekocht werden. Und da gibt es auf dem sogenannten Steinpflaster, gibt es hier 30 Zellen. Da wird das Volk dann die Friedensopfer essen können und dort Gemeinschaft haben können. Wenn man auf die Idee kommt, die Diagonale zu legen über dieses Quadrat, ist das sehr interessant, denn das ergibt Folgendes. Die Diagonale schneidet sich genau im Altar. Und das ist das, was die Bibel betont. Das Wichtigste, das Zentrum der Bibel ist Jesus Christus und sein Opfer. Das ist das Wichtigste. Es gibt Leute, die interessieren sich einfach so für die Bibel aus geschichtlichen Gründen, aber die sind am Zentrum, am diagonalen Schnitt vorbeigegangen. Das Wichtigste ist Jesus Christus und sein Opfer für unsere Sünden. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere persönliche Schuld Gott bekennen und sein Opfer für uns geschehen in Anspruch nehmen, dann vergibt uns Gott die ganze Schuld des Lebens. Und schon interessant, diese Torgebäude, ich habe gezeigt 3 und 3, aber das Design des Tempelhauses ist genau das gleiche. Also eigentlich haben wir 7 Torgebäude und da im Allerheiligsten, das ist gewissermaßen Gottes Wohnort inmitten der Menschen. Also alle diese Tore führen zu ihm hin. Wer hat zu Hause 7 Torgebäude, um seine Gäste einzuladen? Auch die ganz Gastfreundlichen unter uns nicht. Aber so ist Gott. Und darin sieht man förmlich eine architektonische Illustration von Matthäus 11, 28, wo Jesus Christus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er lädt jeden Menschen ein mit all unseren Lasten, die wir haben, an Schuld, an Sorgen, an was auch immer. Alle sind eingeladen. Aber Sie sehen, das Design dieser Torgebäude ist wirklich eine Art Festung, ja, ein Festungsgebäude mit Türmen. In Sprüche 18, Vers 10 schrieb schon der weise König Salomo, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Also das symbolisiert, dass wir in Gott Zuflucht und Sicherheit bekommen. Das ist ein großes Bedürfnis der heutigen Zeit, Sicherheit. Das beginnt bei all den unzähligen Versicherungen und hört auf, ja, dass man sich Vorräte auf die Seite tut für alle Fälle, schon für ein paar Monate schon eingekauft hat. Man weiß ja nie, aber wir haben überhaupt keine Sicherheit. Und manche, die sagen können, ich bin beruflich sehr gut abgesichert, ja, unsere Kinder, die sprechen schon untereinander davon, schau mal, wenn wir so weit sind, unsere AHV, das ist in der Schweiz die Altersversicherung, die ist dann nichts mehr wert. Ja? Also man zahlt ein, aber eigentlich schon im Gedanken, unsere jungen Leute, die wachsen jetzt so auf, im Gedanken, darauf können wir uns sowieso nicht abstützen. Es gibt keine Sicherheit, aber es gibt Sicherheit in Jesus Christus, in den Gott der Bibel, der starke Gott. Und jetzt eine Überraschung. In Hesekiel 42, 15 wird plötzlich noch ein dritter Vorhof beschrieben. Der ist 500 mal 500 Routen. Das ist umgerechnet 1575 mal 1575 Meter. Das gibt einen Tempelplatz mit 2.480.625 Quadratmeter. Und dabei ist ja der Tempelplatz des zweiten Tempels schon gigantisch gewesen mit seinen 144.000 Quadratmetern. Aber der ist 17 Mal größer. Warum? Ja, weil die Bibel voraussagt, dass dann, wenn Jesus Christus wiederkommt, werden schließlich alle Völker eingeladen werden nach Jerusalem. Und das braucht ein bisschen Platz. Aber das ganz Besondere ist, ich habe mir das so ausgerechnet, wenn man diesen dritten Vorhof hinzufügt, rund um das alte 500 Ellenquadrat des salomonischen Tempelplatzes herum, dann fällt der Golgatha-Felsen, auf dem Jesus Christus als Opfer für unsere Sünden gestorben ist, genau da hinein. Alle werden wissen, diese Opfer im dritten Tempel, die haben keine Bedeutung in sich. Die haben aber eine tiefe symbolische Bedeutung, denn sie weisen darauf hin, dass dieses Opfer schon längst dargebracht worden ist. Und eben, es gibt Platz für alle. Und so hat auch Jesus Christus seinen Jüngern den Auftrag gegeben, macht alle Nationen zu Jüngern. Gott lädt uns alle ein. Und er hat Platz für uns alle. Bei ihm gibt es Raum für uns alle. Hier sehen Sie das 500 Ellenquadrat auf dem heutigen Tempelplatz eingezeichnet. Und hier der Golgatha-Felsen vor dem Gennatur draußen. Aber eben in dieser Berechnung mit dem dritten Vorhof darum herum, kommt er da hinein. Das ist gewaltig. Viele fragen sich, warum wieder Opfer? Ja, als Erinnerung an Golgatha. Und ebenso, die Diagonale zeigt ganz klar, was ist das Wichtigste? Das Opfer von Jesus Christus steht im Zentrum. In Ezekiel 40, Vers 5 wird betont, und siehe, eine Mauer war außerhalb des Tempelhauses ringsherum. Da wird in Ezekiel diese Mauer um das 500 Ellenquadrat beschrieben. Warum eine Mauer? In Jesaja 59 können Sie nachlesen, Vers 2 sagt Gott zu uns Menschen, eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Gott ist ein Gott, der uns einlädt. Darauf weisen diese prächtigen Torgebäude hin. 7. Aber es gibt ein Problem zwischen Gott und uns Menschen. Und das ist unsere Schuld, dass wir Gottes Gebote in unserem Leben so oft übertreten und missachtet haben. Ja, darum, diese Mauer macht deutlich, es gibt ein Problem zwischen Gott und Menschen. Und zwar so, Gott ist heilig. 1. Johannes 1, Vers 5. Aber der Mensch, und zwar jeder Mensch, ist vor Gott ein Sünder. Römer 3, 23 sagt das. Mit aller Klarheit und Deutlichkeit. Und da haben wir diese Trennung. Aber eben, es gibt die Tore. Und die Tore führen uns zum Zentrum, zum Opfer. Und das zeigt, durch das Opfer von Jesus Christus ist das Problem unserer Schuld kein Problem mehr, denn es ist gelöst worden. Aber wir müssen unsere Schuld Gott bekennen, bereuen und dieses Opfer für uns in Anspruch nehmen. Und dann hat Hesekiel eine wunderbare Vision aufgeschrieben in Hesekiel 47. Dann wird schließlich aus dem Felsen, aus dem Tempelhaus, eine Quelle entspringen und die wird mit der Zeit zu einem Fluss und schließlich sogar zu einem Doppelfluss. Ich lese vor, Hesekiel 43. Ein Engel führt Hesekiel in der Vision durch diesen dritten Tempel hindurch und erklärt alles Nötige. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das gegen Osten sah. Das ist dieses Tor. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam in das Haus, den Weg des Tores, welches gegen Osten gerichtet war. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Der Ausdruck, die Herrlichkeit des Herrn, bezeichnet die Schechina. Das ist diese leuchtende Wolke, nachts eine Feuersäule, die schon über der Stiftshütte war. und auch in der Epoche des ersten Tempels über dem Tempel. Aber über dem zweiten Tempel gab es die Schechina nicht mehr. Aber Ezekiel sagt hier voraus, im dritten Tempel wird die Schechina zurückkehren. Gott wird wieder Wohnsitz nehmen in seinem Volk. Und diese Schechina wird von Osten her durch das Osttor hineingehen. Und dann wird dieses Tor für immer verschlossen werden. Ezekiel 44, Vers 1. Und er führte mich zurück des Weges zum äußeren Tor des Heiligtums, welches gegen Osten sah. Und es war verschlossen. Und der Herr sprach zu mir, dieses Tor soll verschlossen sein. Es soll nicht geöffnet werden. Und niemand soll durch dasselbe eingehen. Weil der Herr, der Gott Israels, durch dasselbe eingezogen ist, so soll es verschlossen sein. Warum? Um symbolisch auszudrücken, Gott wird Israel wieder als sein Volk annehmen, wie im Alten Testament, aber er wird es nie mehr verlassen. Es wird nie mehr eine Zeit kommen, wo er sein Volk verlassen wird. Und darum hört das Buch Ezekiel auf mit diesem Vers. Und der Name der Stadt soll von nun an heißen Adonai Shammah. Und das heißt auf Deutsch, der Herr daselbst. Er bleibt. Und das ist ja auch das, was die Bibel uns sagt, wenn jemand an Jesus Christus glaubt und ihn als seinen Retter angenommen hat, dann darf er wissen, Matthäus 28 gilt für ihn. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus Christus hat seine Gegenwart, seine schützende Gegenwart zugesagt, dass er sein Volk nicht mehr verlässt, die an ihn glauben. Hier das Tempelhaus, es wird genau beschrieben, die Vorhalle, dann das Heilige und dahinter das Allerheiligste über dem Felsen. Auch da gibt es zwei Türme, 30 Seitenräume rundherum auf drei Stockwerken, das gibt 90 Räume und alles ist da auf einer Erhöhung gebaut von 3,15 Meter. Hier sieht man diese Erhöhung. Und da gibt es am Eingang zwei Säulen, wie beim Salomo-Tempel. Und dort haben diese Säulen in 1. Könige 7, Vers 15 Namen. Die eine Säule heißt Boaz. In ihm ist Stärke. Und Jachin, er wird befestigen. Ja, ich habe gesagt, Israel wird an den Punkt kommen, wo alle Weisheit am Boden zerstört sein wird. Die Kraft zerschmettert. Und dann wird nur noch das Vertrauen auf den Messias, Jesus, vor ihnen stehen. Aber er wird ihnen helfen. Und so ist es auch bei uns. Was hält uns oft ab, dass unser Herz nicht geöffnet wird, wie bei einer Lydia? Dass wir vielleicht zu stolz sind und denken, wir schaffen das. Aber wir dürfen nicht so sprechen. Denn dann vertrauen wir auf uns, als ob wir das wirklich könnten. Aber wir haben ja nichts in der Hand. Es gibt ja gar keine Sicherheit. Wir können sagen, wir möchten das schaffen. Wir setzen uns dafür ein. Wir probieren, was wir können. Aber wir dürfen nie sagen, in Bezug auf unser Leben, wir schaffen das. Das dürfen wir nicht. Und hier wird es ausgedrückt, in ihm ist Stärke. Er wird befestigen. Das ist eine ganz andere Lebenshaltung, die aber innere Ruhe und Gewissheit gibt. Und ich habe mir so Gedanken gemacht und dann habe ich an dieses Flugzeug gedacht. Das ist die F-35. Das ist ein unglaubliches Flugzeug. Die Amerikaner haben das entwickelt und es ist das teuerste Waffensystem in der Entwicklung gewesen, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und Israel hat die jetzt, die F-35. In diesem Frühjahr waren wir auf einem Militärflughafen in Israel und die F-35 ist über unseren Köpfen hinweg gedonnert. Und die kann sogar landen wie ein Helikopter. Es ist unglaublich. Und die Israelis wollen die noch verbessern. Und darum sehr viel Hoffnung wird gesetzt auf diese super neuen, intelligentesten Waffen. Aber es wird am Schluss nichts nützen. Die Kraft des Volkes wird zerschmettert werden am Boden. Und dann wird man erkennen, was gilt, das ist nur Boas. In ihm ist Stärke. Er wird befestigen. Und da müssen wir uns einfach fragen, worauf setzen wir unser Vertrauen und unsere Sicherheit? Ja, und ich habe gesagt, der Fluss wird da aus dem Tempelberg entspringen. Zuerst eine Quelle, die da rieselt. Das wird genau beschrieben in Hesekiel 47. Und der Prophet geht dann immer wieder so rund einen halben Kilometer weiter und berichtet, das Wasser kommt dann bis an die Knöchel, ein halber Kilometer später bis an die Knie, bis an die Hüfte und dann Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und dann beschreibt er, es wird zu einem Doppelfluss werden. Und ein Arm wird dann runtergehen ins Tote Meer und der andere wird ins Mittelmeer gehen. Gewaltig. Und Jesus Christus machte darauf schon eine Anspielung im Tempel vor 2000 Jahren. Er sagt in Johannes 7, 37, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Er erläutert die Symbolik. Dieses lebendige Wasser ist ein Bild des Heiligen Geistes. Und wer Jesus Christus kennt als seinen Erlöser, bekommt diesen Geist. Und er wird zu einem erfrischenden Strom werden für andere Menschen. In Hesekiel 47, 9 steht, und es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall, wohin der Doppelfluss, auf Hebräisch steht hier eben Naharayim, Ayim, das ist doppelt. Nicht wahr? Man sagt Osnayim, das sind die beiden Augen, Enayim und dann die beiden Ohren, Osnayim, ja? Und die beiden Lippen, Fatayim und eben Naharayim, jetzt können Sie Hebräisch. Doppelfluss. Überall, wohin der Doppelfluss kommt, leben werden. Und der Fische werden sehr viele sein. Denn wenn diese Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Das tote Meer wird lebendig werden. Das ist gewaltig. Das tote Meer, das gespiesen wird vom Jordan, so gutes Wasser, aber es ist tot, wirklich tot. Kein Fisch darin. 30% Salz, Kochsalz, aber noch andere Salze, 30%. Also zu Hause, ein Drittel Salz, zwei Drittel Wasser und Sie können tote Meererfahrung machen zu Hause. Aber kein Fisch darin. Und wenn dieser Fluss herunterkommen wird, wird das tote Meer gesund werden. Und es steht dort, bei Engedi, bei dieser schönen Oase, werden Fischer stehen und ihre Netze ausbreiten. Unvorstellbar heute, wenn man dort steht, am Toten Meer. Nun, das ist auch wieder etwas, was auf etwas Höheres hinweist. In Römer 8, Vers 2 sagt Paulus, denn das Gesetz des Geistes des Lebens, das ist der Heilige Geist, der Geist des Lebens, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt als seinen Retter, sein Opfer, dann erfährt er diese befreiende, lebensschaffende Realität. Er wird wie ein totes Meer, das lebendig wird. Das heißt Christ werden. Aus einem toten Meer wird ein lebendiges Meer. Und dann wird in Hesekiel 47, 48 beschrieben, dass das ganze Land dann neu verteilt wird unter die 12 Stämme Israels. Und Sie sehen, das ist so, dass die Stämme Dan, Aser, das geht rauf bis nach Libanon, Syrien heute. Aber keine Angst, alle werden genug Land haben. Es wird keine Landprobleme mehr geben. Und die Wüste wird aufblühen in dieser Zeit. Und die arabischen Länder sind ja etwa 500 Mal größer als Israel. Warum wollen die unbedingt dieses winzige Land? Die haben so viel Land, aber ein Großteil ist Wüste. Aber wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er die Wüste aufblühen lassen, sagt Jesaja 35. Und die Araber werden genügend Land haben. Blühendes Land. Aber Israel wird auch genügend Land bekommen. Aber jetzt sehen Sie hier, zwischen Juda und Benjamin ist ein riesiges Quadrat ausgespart. Und zwar von 25.000 auf 25.000 Routen. Das ist praktisch 80 mal 80 Kilometer. Das wird das große Neu-Jerusalem sein. Das wird ein bisschen größer sein als Jerusalem heute, mit allen Vororten. 80 mal 80 Kilometer. Und wie genau erklärt, ein Teil wird ausgespart werden, speziell für die Priester, und da ist auch der Tempelberg. Dann wird ein Teil reserviert sein für die Leviten und ein Teil da unten mit einer ummauerten Stadtteil mit 12 Toren nach den Namen der 12 Stämme. Alles organisiert für den Besuch im Tempel. Da kann man hier übernachten und dann mit dem Auto zum Tempelberg fahren. Ja, wir haben begonnen mit der Frage, der dritte Tempel, Fantasie oder Realität? Und wir können sagen, so wie die Prophetie der Bibel sich durch die ganzen Jahrtausende stets wortwörtlich erfüllt hat, so wird auch das in Erfüllung gehen. Aber all diese Ereignisse in der Zukunft weisen uns wieder zurück auf das Zentrum, und das ist Jesus Christus und sein Opfer auf Golgatha. Darf ich das Wort übernehmen?